Gnade, die hilft. Aus Gnade allein sind wir hier, haben wir vorhin gesungen. Und das war im Grunde genommen das Thema im letzten Gottesdienst, rettende Gnade. Durch Gnade sind wir an den Start gegangen. Und wir erleben das ab und zu, dass viel zu selten leider, aber sehr oft, dass auch wieder, dass Leute an den Start gehen. Wir haben es gerade vom Alex gehört, er ist an den Start gegangen. Wir haben das bei Taufen, dass Leute an den Start des Glaubens gehen, an den Start der Nachfolge. Und wir freuen uns und viele von uns klatschen und jubeln. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass der Glaube eigentlich ja damit noch nicht gelaufen ist, sondern dass es dann erst losgeht, dann ist es ja eigentlich, ja, das ist wie bei einem Marathonlauf. Das, was ihr hier seht, ist nicht etwa eine Bergbesteigung, sondern ein Marathonlauf. Das ist der Jungfrauenmarathon in der Schweiz. Und der heißt nicht Jungfrauenmarathon, weil da nur Jungfrauen dran teilnehmen dürfen, sondern weil es da so einen Berg gibt, die Jungfrau, und diesen Berg gilt es zu erreichen. Ein ganz, ganz schwerer Weg. Und eigentlich wäre es doch viel logischer, sich sehr zu freuen, wenn jemand das Ziel erreicht hat. Wir freuen uns, wenn die Leute an den Start gehen, klar. Aber wenn jemand das Ziel erreicht hat, wenn wir eine Beerdigung haben, wäre doch eigentlich auch bei aller Trauer, bei einem Abschied nehmen, bei einem Verlust auch Freude sehr stark dabei angesagt, dass jemand das Ziel seines Lebens erreicht hat. Die Bibel sagt, Gott bringt zu Ende, was er angefangen hat. Das scheint ganz schwer zu sein, hier ans Ziel anzukommen bei diesem Marathon. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und da habe ich mir ganz dick angestrichen, das Wörtchen wird. Er wird es wirklich. Nicht er will es, sondern er wird es. Was bedeutet das? Wenn jemand Jesus in sein Leben gelassen hat, also wenn dieser große Tag war und diese Freude im Herzen, dann wird er es auch bis zur Ziellinie schaffen. Das ist nämlich nicht von seiner eigenen Kraft abhängig, sondern von Gottes Gnade, von seiner helfenden Gnade. Also, wenn ich so einen Lauf mitmachen sollte, aussichtslos, könnte ich nicht schaffen. Wenn meine Motivation wäre am Anfang des Weges, ich schaffe es schon bis zum Ende, mir wird es genauso gehen wie dem Petrus, pleite auf der ganzen Linie, wenn nicht Gott lebendig wäre. Und wenn er nicht diese Verheißung geben würde, ich habe dafür gesorgt, dass du an den Start gehst, ich sorge auch dafür, dass du am Ende ankommst. Wir wollen einander helfen, gut ins Ziel zu kommen, unsere Lebensaufträge entdecken. Dafür ist die Gemeinde da und auch sich einmal fallen zu lassen, wie es an einer bestimmten Stelle in diesem Gottesdienst hieß. Auch dafür ist die Gemeinde da. In der letzten Predigt ging es um die rettende Gnade. Gottes Gnade ist es, dass wir in die Spur kommen. Gottes Gnade hilft uns aber auch, in der Spur zu bleiben und die Zielgerade zu erreichen. Was ist helfende Gnade? Helfende Gnade ist die Kraft, die mich am Laufen hält. Es gibt eine Kraft in meinem Leben, die dafür sorgt, dass ich den Weg des Glaubens gehen kann. Und diese Kraft ist nicht in mir selber, sondern diese Kraft kommt von Gott her. Und ohne diese Kraft wäre klar, ich würde es nicht schaffen. Und ihr würdet es auch nicht schaffen. Deswegen ist Vertrauen so wichtig. Auf dem Marathon des Lebens gibt es viele, viele Schlaglöcher. Egal welche kommen, und sie kommen, die helfende Gnade ist immer dabei. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Jakobusbrief. Warum? Weil sich genau in solchen Situationen Gottes Gnade erweist. Es gibt drei Dinge, die uns gerne einmal in die Knie gehen lassen auf dem Weg des Glaubens. Und in jeder Situation hilft die rettende Gnade. Und der erste Punkt ist, Gottes helfende Gnade steht mir bei in Versuchung. Die Versuchung, die möchte ich vergleichen mit den Schlaglöchern auf diesem Marathon des Glaubens. Schlaglöcher sieht man manchmal schlecht. Man läuft so vor sich hin und träumt vielleicht ein bisschen und wumms, landet man in so einem Schlagloch. Man ahnt nicht, wie schnell es kommt. Und darum heißt es, wachsam zu sein. Petrus schreibt, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde herum wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Wir freuen uns, wenn jemand an den Start geht, aber jemand anders freut sich nicht. Und das ist der Teufel. Und ich sage das gerade auch im Bewusstsein, dass viele meinen, dass es den Teufel gar nicht gibt. Die Bibel spricht eine andere Sprache. Sie sagt sehr deutlich, es gibt einen Widersacher und der tritt genau dann auf den Plan, wenn er seine Leute verloren hat, wenn seine Schäfchen nicht mehr ihm gehören. Und dann wird es ernst. Der Teufel wird unser Feind, sobald uns Gottes Gnade erreicht, seine rettende Gnade und uns in Christus hineinversetzt. Dann ärgert er sich und dann wird er aktiv. Und er kann sich mit den neuen Tatsachen nicht abfinden. Er konfrontiert uns Tag für Tag mit Entscheidungen. Er verlangt uns Entscheidungen ab, und zwar gut-böse Entscheidungen, moralische Entscheidungen, ethische Entscheidungen. Handle ich ichsüchtig oder selbstlos? Folge ich meiner Trägheit oder frage ich nach Gottes Willen in meinem Leben? Er konfrontiert uns Tag für Tag damit. Solche Konfrontationen heißen Versuchungen. Das sind die Schlaglöcher. Und die kommen unverhofft und ganz schnell und ohne, dass wir damit rechnen, wenn wir pennen. Wir werden alle versucht. Jeder einzelne von uns wird versuchen. Versuchungen erleben. Es ist ein aktuelles Thema. Sogar Jesus ist versucht worden. In sämtlichen Teilbereichen seines Lebens ist er versucht worden. In sämtlichen Teilbereichen. Aber, so sagt die Bibel, ohne dass er gesündigt hat. Die gute Nachricht darin ist, Versuchung allein ist noch keine Sünde. Weil wenn Versuchung Sünde wäre, dann wäre Jesus ein Sünder. Aber er ist ohne Sünde geblieben. Die Versuchung erleben ist keine Sünde. Der Versuchung nachgeben, das ist Sünde. Wir können nicht verhindern, auch wieder so ein ganz bekanntes Wort von Martin Luther, wir können ja nicht verhindern, dass Vögel über unsere Köpfe fliegen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen Nester bauen. Das können wir verhindern. Der Teufel gibt uns alle möglichen Gedanken ein, wirklich jeder Art, schreckliche Gedanken. Gedanken kann man gar nicht von sagen. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Sie werden erst zu Gedankensünden, wenn wir den Ball auffangen und ihn festhalten und an ihm kleben bleiben. Um ein Beispiel zu nehmen, nehmen wir sexuelle Versuchungen. Ich rede da nicht sehr oft drüber, aber ich meine, das wäre mal dran, auch über sexuelle Versuchungen zu sprechen. Gott ist der Erfinder der Sexualität. Das ist nicht sehr weltbewegend, wenn ich das jetzt so sage. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich möchte, dass wir uns das mal klar machen. Gott ist der Erfinder der Sexualität. Er hat uns so gemacht, dass wir auf sexuelle Reize reagieren. Also wenn man jemanden vom anderen Geschlecht sieht, sieht gut aus, toll, ja, wirkt auf uns, oder? Und das ist gut so. Er hat uns so geschaffen, er hat uns so gemacht, dass das sexuelle Gefühle in uns hervorruft. Und er hat uns so geschaffen, dass wir auch bei anderen eventuell sexuelle Gefühle hervorrufen. Das ist auch gut so. Sexuelle Gefühle sind keine Sünde. Es sei denn, wir gehen damit verkehrt um. Es sei denn, wir richten sie auf die verkehrten Personen. Wenn ein Mann eine gut aussehende Frau attraktiv findet oder umgekehrt, dann zeigt das, ja, was zeigt das? Dass er ein normaler Mann ist, oder? Das ist keine Sünde. Aber es bringt uns ganz schnell in Versuchung. Das ist klar. Wenn der Gedanke uns sagt, wie findest du mich? Willst du nicht noch ein bisschen dich mit mir beschäftigen? Wenn man sich gedanklich mit der Person beschäftigt, wenn man gedanklich eine kleine Affäre mit ihr beginnt, wenn man anfängt herum zu fantasieren, wie wäre das, wenn sie und ich, Pünktchen, 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 das ist Sünde. Das ist Begierde. Und das ist tragisch, dass der Teufel so viele führende Christen mit der Versuchung, mit diesen Schlaglöchern kriegt. Eine tragische Geschichte. Die Hauptbereiche sind immer wieder die gleichen. Es gibt ein Buch darüber namens Geld, Sex und Macht. Das sind die drei Bereiche, in denen der Teufel uns ganz schnell kriegt oder versucht zu kriegen. Der Teufel greift die Ehen an. Gerade auch unter Gemeindeleitern, unter Pastoren. Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele. Ein Beispiel dafür ist der amerikanische Evangelist Billy Graham, der vor, ich glaube, es sind jetzt 16 Jahre, das erste Mal in Deutschland hier Pro Christ durchgeführt hat. Er ist inzwischen 90 Jahre alt und hatte nie einen Skandal in seinem Leben. Wie hat er das geschafft? Ein Reporter hat ihn interviewt vor einiger Zeit, ich glaube vor 10 Jahren etwa. Wie ist das eigentlich gekommen? Also alle anderen, da passiert irgendwie was, bei ihnen nicht, wie kam es? Und er selber hat dazu die Bibel zitiert, nämlich 1. Korinther 10, Vers 13. Ich habe diesen Vers auch abgedruckt auf den Handzetteln. Er sagt, es ist so, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber, und jetzt kommt's, Gott ist treu. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht, wenn er euch auf die Probe stellt. Sorgt er dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Gott sorgt dafür, dass wir sie bestehen können. Das ist die helfende Gnade Gottes. Das ist eine echte Kraft in unserem Leben. Und das ist eine fantastische Verheißung. Wer sagt, ich konnte nicht anders, der weiß es besser als Gott. Kann sein, dass wachsam und nüchtern sein bedeutet, dass wir in bestimmten Situationen aus dem Zimmer gehen. Kann sein, dass wachsam sein und nüchtern sein bedeutet, dass wir den Computer ausschalten. Oder auch den Fernseher. Wir haben alle dieselben Versuchungen, aber wir haben alle auch die gleiche Kraft, die uns bewahrt. Gottes helfende Gnade. Gottes Gnade hilft uns also in Versuchung und in Müdigkeit. Das sage ich jetzt um 20 nach 11. Manchmal sind es nicht die Schlaglöcher auf dem Weg des Glaubens, sondern die Steigungsstrecken. Denken wir an diesen Jungfrauenmarathon. Boah, so, jetzt, da möchte man am liebsten sich plumpsen lassen und verschnaufen. Boah. Manchmal sind wir nicht versucht. Die Straße an sich ist wunderbar. Wir sind ganz einfach müde geworden, weil es immer nur aufwärts geht. Es kostet Kraft, das Richtige zu tun. Wir sind müde, also tun wir das Einfachste statt das Richtigste. Wir gehen den Weg des geringsten Widerstands. Man kann diesen Weg wählen, man kann sich treiben lassen, herrlich. Aber dann müssen wir wissen, dass wir uns immer nur in eine Richtung bewegen, nämlich abwärts. Dann geht es immer nur abwärts. Auf der anderen Seite, es kostet enorm viel Kraft, sich ganz bewusst für das Richtige zu entscheiden und nicht für das Einfachste und Bequemste. Besonders, wenn man der Einzige in der Familie ist, der gläubig ist. Besonders, wenn man der Einzige in der Klasse ist oder in der Abteilung, in der Firma. Und wenn man so spürt, wie die ganze Kultur unserer heutigen Zeit uns eigentlich entgegenbläst, wir Gegenwind haben. Woher die Kraft nehmen, wenn man herzlich müde im Glauben geworden ist? 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22. Gott hat uns auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat seinen Geist in unsere Herzen hineingegeben. Das ist Gottes helfende Gnade, dass er seinen Geist in unsere Herzen gegeben hat. Der Schlüssel zum Energieproblem des Glaubens ist der Heilige Geist in unseren Herzen. Wir können uns nicht selber mit Energie versorgen. Das schaffen wir nicht. Wir machen schlapp. Wir werden müde. Wir brauchen den Heiligen Geist Gottes. Leute sagen, Christsein ist schwierig. Ich sage dazu mehr als das. Christsein ist unmöglich, wenn wir nicht den Heiligen Geist hätten. Wir sind nicht nur in Christus, sondern er ist auch in uns durch seinen Geist. Er lebt in uns. Er ist schon lange da. Glauben heißt, ihn in uns leben lassen. Gerade auch in den Strecken, wo es bergauf geht und wo es schwer ist. Gott gibt uns die Kraft zu tun, was wir sollen. Philipper 2, Vers 13, eine weitere Bibelstelle. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Ihm gefällt es, dass wir es vollbringen. Ihm gefällt es, dass wir das Ziel erreichen und das großer Jubel ist, wenn Beerdigung ist in der unsichtbaren Welt. Da kommt jemand nach Hause, er hat den Lauf vollendet. Es ist Gottes Gabe, Gottes helfende Gnade. Er hat einiges mehr Kraft als wir. Er hat die Sonne geschaffen und die Sonne gibt in einer einzigen Sekunde mehr Energie ab, als die gesamte Menschheit im Lauf ihrer Geschichte an Energie abgegeben hat. 3. Punkt. Seine Gnade hilft uns in Bedrängnissen. Jesus sagte beim Abschied von seinen Jüngern, jetzt hört genau hin, weil teilweise wird der Vers anders gesagt, in der Welt habt ihr Angst, so steht es bei Luther, stimmt's? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 32 oder 33, ich weiß nicht genau. Für Angst steht eigentlich da Bedrängnis. Gehen wir zu dem Marathonlauf, Jungfrauenmarathon meine ich. Es kommt eine Wegstrecke, wo der Weg sich verengt. Und es sieht so aus, als ob man die Stelle gar nicht passieren kann. Es ist etwas, das überfordert uns. Und wenn wir von Bedrängnissen sprechen oder lesen in der Bibel, in der älteren Übersetzung vielleicht, dann ist genau das damit gemeint. Eine Situation, die unlösbar zu sein scheint. Ein Problem, das unlösbar ist. Kennt ihr das? Auf dem Weg des Glaubens Situationen, die unlösbar scheinen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr solche Situationen. Erwartet sie, wundert euch nicht, wenn sie kommen, aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Er gibt die Kraft. Wir können alle möglichen Probleme haben. Teilweise haben wir ja unsere Probleme auch verdient. Na, mit denen kommen wir ganz gut klar. Da können wir uns zumindest sagen, ja, muss halt die Suppe auslöffeln, die ich mir eingebrockt habe. Aber es gibt auch viele Probleme, die haben wir nicht verdient. Die sind einfach so gekommen. Noch schlimmer ist, wenn keine Lösung und kein Ende in Sicht ist. Es gibt Bedrängnisse, die bleiben ein Leben lang. Nichts ändert sich. Es können Behinderungen sein, Traumata, schlimme Dinge, die wir erlebt haben, die verfolgen uns. Schwierige Beziehungen, vielleicht eine Ehebeziehung, die sehr, sehr schwierig ist. Das kann man nicht abschalten. Es ist nun mal so. Notvolle Verhältnisse. Was tun? auf jeden Fall aufhören mit dem Ach, hätte ich doch Spiel oder mit dem Was wäre, wenn oder ja, man könnte sagen, hätte, würde, wäre Spiel. Dann wäre alles anders gekommen, hätte ich doch damals. Es funktioniert nicht. Besser ist es, sich auf Jesus zu besinnen, auf Gottes Kraft. Und das Wort dazu habe ich vorhin schon dem Klaus zugesagt, im Blick auf seinen Dienst in der Gemeindeleitung, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Jede Aussage für sich genommen ist ein Merkposten. Und weiter, Psalm 46, Vers 2, Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein Bewährhelfer in aller Not. Es gibt Probleme, die sind nicht lösbar. Vielleicht beten wir um Lösung der Probleme und Gott erhört es nicht. Viele Probleme löst, aber manche eben nicht. Und dann sehen wir ein, dass wir keine Götter sind. Unser Leben ist begrenzt. Unsere Fähigkeiten sind begrenzt. Die Antwort auf überfordernde Situationen sind einfach, ist Gottes Gnade. Musste auch Paulus erfahren. Er wäre gern seine Krankheit losgeworden, die ihn so behindert hat. Und Gott sagte ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Die Zeit ist ein bisschen weit fortgeschritten. Deswegen werde ich den zweiten Teil nur so ganz kurz übergehen, drüber gehen, weil ihr habt auch die Bibelstellen abgedruckt auf den Handzetteln, wie man Gottes helfende Gnade bekommen kann. Und der erste Punkt ist, ruf zu Gott um Hilfe. Ruf zu dem Herrn. Das ist eigentlich auch schon, gilt schon für die rettende Gnade. Wie können wir die rettende Gnade bekommen? Indem wir den Herrn anrufen. Dazu braucht man Demut. Jakobus, ein guter Brief übrigens, lohnt sich zu lesen, schreibt, aber in seiner Gnade will er uns noch viel mehr schenken. Den Demütigen wendet er, nämlich Gott, seine Liebe zu. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Betet zu Gott, ganz ernsthaft, emotional, leidenschaftlich und ehrlich. Zweiter Rat, lass Gottes Wort bei dir wohnen. Von daher unsere Aktion. Das machen wir nicht einfach so. 40 Tage mit Jesus, stille Zeit. Das ist nicht eine fromme Übung, Punkte sammeln oder so etwas. Da genau hat es seinen Sitz. Da können wir Gottes helfende Gnade erfahren, wenn wir sein Wort in uns wohnen lassen und uns ganz anfüllen damit. David betet, ich liege kraftlos hingestreckt im Staub. Beleb mich durch dein Wort und wir dürfen es erfahren, dass er uns wieder belebt mit seinem Wort. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es hat Kraft. Es ist Brot für die Seele. Dritter Punkt, nimm Hilfe von anderen an. Für viele ist das die Hilfe, die sie in einer Kleingruppe bekommen können, im Hauskreis oder auch in einer sehr intensiven Zweierbeziehung. Paulus schreibt an die Galater, helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Was ist das Gesetz, das Christus uns gibt? Jesus sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ganz schlicht. Das ist sein Gesetz. Wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen auch die Hilfe des anderen. Und über den anderen erreicht uns Gottes helfende Gnade. Und schließlich halte an Gottes Verheißungen fest. Verheißungen gibt es massenhaft. Einige seht ihr vor euch auf dem Handzettel. Ich habe einmal die Zahl 7000 gehört. Anscheinend gibt es 7000 Verheißungen in der Bibel für unterschiedlichste Situationen. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich weiß, dass bei einigen von euch das der Taufvers ist. Wir sind geneigt, auf das Sichtbare zu gucken, zu gucken, wo ist eine Kraftquelle, auf die ich mich verlassen kann. Wir müssen sie sehen können, sind irgendwie so darauf geeicht. Aber im Geistlichen trifft es nicht so. Da sind wir auf unsichtbare Quellen angewiesen. Und da erweist sich unser Vertrauen. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Wo haben wir Gottes helfende Gnade heute nötig? Ich kann nicht in eure Köpfe hineinsehen und in eure Herzen. Sind es Versuchungen, denen ihr ausgesetzt seid? Ist es eine gewisse Müdigkeit in eurem Glauben? Seid ihr liegen geblieben und trudelt so langsam rückwärts ins Tal hinab? Oder sind es Probleme, die über eure Kraft gehen? Gottes Gnade möchte uns helfen, wenn wir es zulassen wollen. Ich möchte gerne mit euch jetzt beten. Lieber himmlischer Vater, Preis und Lob und Dank sei dir, dass du uns aus dem Schlamassel herausgeholt hast und dass du uns aus der Finsternis rausgeholt hast und in dein Licht hineingestellt hast. Da haben wir deine rettende Gnade erfahren. Wir haben gemerkt, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir danken dir ganz besonders auch für Alex, der das in der vergangenen Woche erfahren hat, dass du lebst. Und wir, die wir auf dem Weg sind, sind mit Situationen konfrontiert, die uns überfordern, mit Versuchungen, mit Müdigkeit, mit Problemen, die unlösbar zu sein scheinen. Und wir brauchen deine Gnade. Wir legen unser Herz vor dir hin. Wir bitten dich, dass du uns füllst mit deiner Gnade, dass du uns Kraft gibst für die Wegstrecke der kommenden Woche. Wir bitten dich auch noch einmal ganz bewusst für Klaus Rettich, der diese neue Wegstrecke auch angenommen hat in der Gemeindeleitung. Wir wollen dich für ihn bitten, dass du ihn erfüllst mit deiner Gnade auch, die hilft, dass du ihm Zuversicht schenkst, dass du ihm Kraft gibst an seinem inneren Menschen. Herr, wir danken dir, dass du mit uns gehen willst und uns auch ans Ziel bringen willst. Du hast es versprochen. Auf dich können wir zählen. Amen.